dann nochmal herzlich willkommen von mir. Wunderschönen guten Abend. Es ist schön, dass jetzt hier zumindest live ziemlich viele Leute da sind. Ein herzliches Willkommen natürlich auch alle, die sich das jetzt anhören. Ins Stadion mit Nick ist so der Titel der Veranstaltung heute. Wir sind hier in der Stadiongaststätte in Neuhausen, eine von 6 Gemeinden aus deinem Wahlkreis. Ins Stadion mit Nick hat auch bedeutet, das wurde ja plakatiert für diese Veranstaltung, und dann sind in den Wochen danach auf mich Leute zugekommen, beziehungsweise habe ich auch von anderen Leuten grundsätzlich gehört, ins Stadion mit Nick heißt es, wir gehen jetzt mit dir in die Cannstatter Kurve und gucken Fußball. Nicht ganz, aber Fußball magst du sehr gerne. Du bist leidenschaftlicher VfB-Fan, das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit des Öfteren mitbekommen. Gibt es außer Fußball noch andere Hobbys, Beschäftigungen, Menschen, bei denen du so einen Ausgleich zur Politik findest?
Zum Glück ja. Also Fußball spielt eine große Rolle, und ich habe schon sehr, sehr häufig gesagt, also wer SPD-Mitglied und VfB-Mitglied ist, der kennt Höhen und Tiefen in allen Varianten, ist auch durchaus belastbar. Aber mit dem VfB bin ich gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern auch in der Realität schon länger zusammen als mit der SPD oder sogar mit meiner Frau, weil das ist wirklich schon seit Kindheitstagen an und schon seit vielen, vielen Jahren eine Dauerkarte. Und manchmal merke ich auch am VfB, wie alt ich geworden bin, weil ich gehöre zu denen, die 1992 in Leverkusen dabei waren, als wir deutscher Meister geworden sind. Das ist ja nun schon eine Weile her, und daran kann man erkennen, dass ein paar Jahre vergangen sind. Also ja, der VfB ist wichtig, aber dazu kommt, dass ich eine wahnsinnig großartige Familie habe, und die ist wichtiger als alles andere. Und dieses Umfeld steht natürlich über allem. Aber wenn es um Freizeitaktivität und Hobbys geht, ich habe das große Glück, dass ich seit 30 Jahren in einer Rockband Bassgitarre spiele. Wir haben als Schülerinnen und Schüler angefangen, und dass es uns überhaupt noch gibt, ist ja schon außergewöhnlich. Dass wir in dieser Konstellation seit 30 Jahren zusammen Musik machen, ist auch außergewöhnlich. Und dass wir nicht covern, sondern wir komponieren selber, wir machen nur eigene Sachen und haben auch schon 6 Alben veröffentlicht. Wir versuchen einmal die Woche das irgendwie hinzubekommen, gemeinsam zu proben, und das ist dann der perfekte Ausgleich. Und da sind natürlich dann auch viele Menschen da, die mich auch erden und denen auch mal grundsätzlich egal ist, was ich so beruflich mache, die aber auch auf Politik natürlich einen ganz anderen Blick haben als viele, die da halt in diesem direkten Umfeld sind, und das tut schon ganz gut.
Du sagst, die haben auf Politik dann auch einen ganz anderen Blick als andere Menschen. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir ist. Ich kann mal bei mir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast gesagt vorhin, ich bin Kreisvorsitzende bei den Jusos im Kreis Esslingen. Und bei mir ist es so, wenn ich irgendwie abends bei einer politischen Veranstaltung war oder aus irgendeiner Videoschalte komme, fällt mir das sehr, sehr schwer, diesen Schalter umzulegen und dann von politischen Gesprächen zu belanglosen Gesprächen zu wechseln. Beziehungsweise von politischem dann in die, ich sag mal, in die wirkliche Freizeit zu wechseln. Wie ist es bei dir, wie ist es bei euch auch zu Hause, wenn du von deiner Familie sprichst am Esstisch? Geht's da teilweise heiß her? Diskutiert ihr dann da auch beim Abendessen über Politik, oder geht's dann da um ganz andere Themen?
Zum Glück geht's auch um Politik. Ich glaube, wenn ich eine Familie hätte, die komplett unpolitisch wäre, das wäre ja auch seltsam. Aber meine Frau ist selber Genossin. Also da war auch von Anfang an klar, wir werden zumindest in der grundsätzlichen Ausrichtung uns sehr, sehr gut verstehen. Nicht nur, was das Private, sondern auch das Politische betrifft. Meine große Tochter studiert Politik und Soziologie. Die hat nochmal einen anderen Blick da drauf. Und meine Kleine, die jetzt die macht jetzt Abitur, die ist aber auch politisch wahnsinnig interessiert. Und die hat zum Beispiel den letzten US-Präsidentschaftswahlkampf viel, viel besser und enger verfolgt als ich. Die konnte wahnsinnig viel darüber erzählen. Und trotzdem kann ich das sehr, sehr gut, wenn ich zu Hause ankomme und die Haustür zumache, dann bin ich auch zu Hause. Und wenn ich das mal nicht bin, es gibt eine Lieblingsanekdote, die zumindest Teile des Teams auch schon kennen, die aber ganz gut beschreibt, wie das dann so abläuft. Bei den letzten Haushaltsplanberatungen, und ich darf ja finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion sein, also ich bin dann wirklich voll im Tunnel, kümmere mich um Haushalt, und da ging es um den Doppelhaushalt des Landes Baden-Württemberg um 130 Milliarden Euro, und ich war den ganzen Tag in der Debatte mit dem Finanzminister, mit dem Ministerpräsident und war politisch aufgeladen, weil mich wahnsinnig aufgeregt hat, was die da alle so machen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war völlig so, oh, der Bajas, unmöglich, und wir haben so viel Geld und geben es nicht aus und das müssen wir doch investieren. Und dann hat meine Frau gesagt, du darfst gleich erzählen, aber bring erst den Müll raus. Und sowas tut dann auch gut, und dann habe ich den Müll rausgebracht, und bis ich dann zurückkam, habe ich mich gar nicht mehr so aufgeregt. Und dann aber das ist eigentlich so, wie es hoffentlich bei vielen von euch auch ist, zu Hause und abends sagt man, wie war dein Tag? Und dann berichtet aber jeder. Und es ist nicht so, dass dann nur ich erzähle, was ich so mache, sondern genauso wichtig ist, dass die Kinder erzählen können, was sie machen, dass meine Frau erzählen kann. Und das funktioniert aber super. Also ich kann das auch im Proberaum sehr, sehr gut, wenn ich zu meiner Band fahre und ich komme da hin und hänge mir meine Bassgitarre um, dann ist die Politik auch weg. Das geht schon.
Das klingt schön. Guter Ausgleich. Stichwort Familie und auch, dass du gemeint hast, und das sehe ich ganz genauso, dass diese unterschiedlichen Sichtweisen sehr bereichernd sind. Wir sind jetzt ja auch hier live vor Ort, Leute aus ganz unterschiedlichen Situationen. Wir sind ja auch durchaus einige. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, es liegen auf dem Tisch einige Karten und auch Kugelschreiber aus. Ihr könnt da gerne jederzeit Fragen aufschreiben. Die werden dann zu uns hier an den Tisch nach vorne gebracht. Und dann könnt ihr auch eure Fragen loswerden. Und Nick und ich werden dann da versuchen, drauf einzugehen. Vielleicht entsteht dann auch hier bei uns am Tisch ein bisschen Familienpolitik-Diskussionsstimmung. Ich fand schön, dass du gerade auch gemeint hast, dass du natürlich neben deiner Familie auch deine Freunde, deine Kollegen in der Band hast, mit denen du dann auch Musik machen kannst. Also es scheint, als hättest du ein relativ reges Umfeld, das dich belebt, das dich erdet, das dich beeinflusst. Du bist ja jetzt nicht erst seit gestern Politiker. Mhm. Du bist seit 2002, wenn ich richtig informiert bin, hauptamtlich Politiker. Wann bist du in die Politik gegangen? Wann hast du dich dazu entschieden? Und gab es da auch Menschen, so wie jetzt vielleicht deine Familie, die dich darin bestärkt haben, die das unterstützt haben und die vielleicht dich auch dazu gebracht haben, überhaupt in die Politik zu gehen?
Also es gibt eigentlich zwei Dinge, die mich in die Politik und zur SPD gebracht haben. Also das eine war die Wendezeit 1989-90. Da war ich 14 und meine Großmutter kam aus Hoyerswerda, aus Ostdeutschland. Und deshalb haben wir einen ganz besonderen Blick auf das Thema Wiedervereinigung gehabt. Und da hat man natürlich verstanden, was da passiert und auch die Verhandlungen danach um die Wiedervereinigung, das ist ja Politik pur. Und es war ein großes Glück, mit so einem Thema politisiert zu werden. Und danach gab es die ersten gesamtdeutschen Wahlen und ich fand Helmut Kohl einfach ganz furchtbar. Ich fand den ganz, also ja, schon Kanzler der Einheit und so, und ich will auch den großen Europäer nicht schmälern, aber als junger Mensch habe ich nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und das klingt heute auch komisch in der Rückbetrachtung, aber sein Gegenkandidat war Oskar Lafontaine und der hat einen grandiosen Wahlkampf hingelegt damals. Und damals gab es auf der Königstraße noch die Plattenläden, die Lerche, die untere Lerche und die obere Lerche. Und wir sind immer von der unteren Lerche zur oberen Lerche gelaufen, um zu gucken, was es da für Alben gibt. Und zwischendrin war eine Veranstaltung mit Oskar Lafontaine. Und da bin ich stehen geblieben, habe mir das angehört und war sehr, sehr begeistert von dem, die Art, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. Und parallel dazu haben die Jusos, genau wie jetzt auch, gab es eine sehr, sehr engagierte Juso-Gruppe, die haben damals an sehr vielen Hallenturnieren teilgenommen. Da gab es noch sehr, sehr viele klassische Fußball-Hallenturniere und die haben einen Torwart gesucht. Und ich habe als junger Mensch bis zur Kreisliga A Fußball gespielt, war Torwart. Und dann haben die Jusos gesagt, komm doch zu uns ins Tor. Und plötzlich war ich mitten in dieser Juso-Gruppe. Aber eigentlich nicht aus politischen Gründen, sondern weil sie halt einen Torwart gebraucht haben. Und das hat mich politisiert. Und so bin ich da reingeraten. Und ich bin groß geworden in Hochdorf, hier im Landkreis Essingen. Kleiner Ort, damals 4.500 Einwohner. Und das ist so ähnlich wie heute. Wenn da im SPD-Umfeld ein junger Mensch auftaucht, der wird sofort festgehalten und mit dem wird sofort geguckt, was können wir mit dem machen. Und die Jusos waren da im Blickfeld und es hat dazu geführt, dass ich 1999 für den Gemeinderat in Hochdorf kandidiert habe. Und es erstaunt mich bis heute und da bin ich bis heute auch den Hochdorfern wahnsinnig dankbar. Das hat auf Anhieb funktioniert. Ich bin als sehr junger Mensch in Hochdorf in den Gemeinderat gewählt worden. Und ab da ging es dann eigentlich so richtig los, dass ich gemerkt habe, hey, das gefällt mir. Ich finde das großartig, politische Debatten. Ich finde das Kommunale gut. Man kann ja echt was bewegen. Es macht einen Unterschied, wer Politik macht. Und ab da ging es dann weiter. Und wie du richtig gesagt hast, ab 2002 dann hauptamtlich als Ortsvorsteher in Narbonne. Und so bin ich gewissermaßen in die Politik gekommen mit allem, was dazugehört.
Seit 2002 warst du Ortsvorsteher in Narbonne, du warst danach dann auch noch Bürgermeister in Eichwald, 12 Jahre lang, wenn ich richtig informiert bin. Ich musste gerade zurückdenken, wir hatten am 16.11. den politischen Martini mit Martin Schulz in Wolfschlugen und haben da als Jusos mit ihm 10 schnelle Fragen Video für Instagram gedreht und haben ihm da die Frage gestellt, Bürgermeister oder, ich glaube, es war Präsident des EU-Parlaments. Mhm. Nick, Bürgermeister oder Landtagsabgeordneter?
Erst Bürgermeister, dann Landtagsabgeordneter. Sag mal so, also ich habe es bis heute nicht bereut. Ich war wahnsinnig gern Bürgermeister. Und man merkt es auch, wenn ich in Eichwald unterwegs bin, das waren gute 12 Jahre. Es war für die Familie toll, es war beruflich toll und es ist ein wunderschönes Amt. Und gerade jungen Menschen sage ich immer wieder, es wird nicht jeder schaffen, Bundestagsabgeordneter oder Landtagsabgeordneter zu werden, weil wir haben begrenzte Mandate. Aber es gibt 1.101 Gemeinde in Baden-Württemberg, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister suchen. Wenn man Politik machen möchte, ist das das Allerbeste eigentlich, wo man am direktesten Einfluss nehmen kann. Im Landtag ist es halt eine andere Liga. Es ist, man hat mit anderen Themen zu tun, man hat eine größere Vielfalt an Themen. Und ich hoffe sehr, dass wenn wir uns im nächsten Jahr hier wieder treffen, dass ich dann sagen kann, es ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob man Opposition oder Regierung ist. Weil das ist schon ein Unterschied, wie viel kannst du bewirken, wie viel kannst du machen. Und das sind auch die Momente, wo ich dann das Bürgermeisteramt vermisse. Es gibt zwei Dinge, wo ich es vermisse. Das eine ist, dass ich Sitzungen nicht mehr selber leite. Macht mich manchmal kirre. Weil wenn dann vorne jemand sitzt, der eine Sitzungsleitung hat, wo ich das Gefühl habe, wenn ich die Sitzung leiten würde, wären wir seit anderthalb Stunden fertig. Und jetzt sitzen wir aber immer noch hier. Das nagt manchmal an einem, aber nicht nur im Landtag, sondern ich bin ja auch im Gemeinderat der Stadt Esslingen oder im Kreistag, da geht mir das ähnlich. Und das andere ist schon, du bist ja auch bei Bürgersprechstunden dabei. Es ist ein großes Glück, dass wir Bürgerinnen und Bürger haben, die zu mir kommen, die zu uns kommen und denen wir helfen können. Aber wie helfen wir denen? Die schildern ihr Problem. Und dann schreiben wir denjenigen, die das Problem lösen können, einen Brief. Als Bürgermeister war das anders. Da kommen die Leute zu dir und sagen, ich habe dieses und jenes Anliegen. Und danach gehst du entweder zu deinem Bauhof oder zu deinem Kämmerer oder zu deinem Gemeinderat und sagst, das ist das Problem, wir klären das jetzt. Viel direkter, viel schneller, aber alle Ebenen sind gut, alle Ebenen sind wichtig. Aber die kommunale Ebene ist schon die, wo wir ohne Wenn und Aber feststellen müssen, wenn es da nicht funktioniert, dann haben wir in der Demokratie ein Problem. Man merkt es, wenn es am Gemeinderat nicht funktioniert, wenn eine Verwaltung nicht funktioniert, das hat ganz konkrete Auswirkungen. Und deshalb ist das Bürgermeisteramt vielleicht dann doch das Schönere, ist der falsche Begriff, aber das, wo man mehr Einfluss hat.
Wenn du sagst, dass man da mehr Einfluss hat, was würdest du sagen, ich meine, du bist ja nicht nur Landtagsabgeordneter, also da bist du ja nicht nur in den Plenardebatten dabei, sondern du bist ja auch im Europaausschuss und im Finanzausschuss vertreten. Würdest du sagen, dass du da, oder beziehungsweise welcher dieser beiden Ausschüsse liegt dir da besonders am Herzen? Welchem, denkst du, kannst du da noch am meisten mitbewegen als Abgeordneter?
Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich meine beiden Ausschüsse sehr, sehr mag, sowohl Finanzausschuss als auch Europaausschuss. Aber ich sag's mal so rum, der Europaausschuss ist mein Herzensausschuss, auch das Herzensthema, und der Finanzausschuss ist mein Kopfausschuss. Da geht's wirklich um Zahlen, Daten, Fakten, und mehr Einfluss hat natürlich der Finanzausschuss. Da wird entschieden, wo gehen Gelder hin, und da kannst du auch als Oppositionspolitiker Einfluss nehmen. Da hast du einen direkten Draht ins Finanzministerium. Da kann man auch mal sagen, wie läuft es denn jetzt zum Beispiel mit dem Sondervermögen? Wie läuft es? Wie geht die Kohle an die Kommunen? Und dann kriegst du sehr schnell auch eine direkte Antwort, kannst dann auch direkt helfen. Und auch beim Thema Förderprogramme oder Ähnlichem, da kann man schon mehr machen. Und der Europaausschuss ist aber deshalb so ein toller Ausschuss, weil er dem Gemeinderat ähnlicher ist, weil es im Europaausschuss nicht dieses klassische Regierung gegen Opposition gibt. Im Europaausschuss sitzen eben 4 Fraktionen, die absolut europafreundlich sind und die Europa stark machen wollen. Und es gibt eine Fraktion, die das nicht möchte. Und da verlaufen die Linien dann ganz anders. Und das ist auch schön, dass das eben nicht so in den ganz klassischen Rollen abläuft. Und deshalb mehr bewegen kann man im Finanzausschuss. Aber mindestens genauso wichtig, glaube ich, ist es, dass wir immer wieder sagen, dass Europa für uns mit das Allerwichtigste ist, weil nur Europa eben Frieden, Freiheit und Stabilität bedeutet.
Du hast gerade angesprochen, die eine Fraktion, die das nicht möchte. Ich war jetzt ja auch schon ab und zu als Mitarbeiterin von dir in den Plenardebatten im Landtag dabei. Aber auch so, wenn man sich teilweise die Nachrichten anschaut, geht es zumindest mir so, nicht nur die AfD schießt da manchmal quer, sondern auch dieses Regierung gegen Opposition. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Politik vor allem ein Hauen und Stechen ist, auch auf einer menschlichen Ebene. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, du bist jetzt ja schon sehr lange Politiker. Gab es da irgendeinen Moment, in dem du besonders bewegt warst von irgendeiner Situation als Politiker, in der du selbst auch agiert hast, wo du dann dir auch dachtest, genau deswegen bin ich eigentlich mal Politiker geworden?
Ja, es gibt die Momente eigentlich zum Glück regelmäßig. Also es gibt so ein paar Highlight-Momente, die man sofort nachvollziehen kann. Also ich durfte jetzt in dieser Woche in Berlin sein. Und wenn man da direkt spricht mit Lars Klingbeil, mit Boris Pistorius, mit Matthias Mirsch und dann gemeinsam unter dieser Willy-Brandt-Statue steht, mich bewegt es immer noch, dass ich denke, was habe ich für ein privilegiertes, großartiges Leben, dass ich das machen darf. Es gibt aber auch für mich immer den Moment, ich gehöre zu den wenigen im Landtag, die tatsächlich Krawatte tragen an Plenartagen. Und ich mache das aber sehr bewusst, weil für mich jede Landtagssitzung immer ein Festtag ist. Und da geht es mir wirklich jedes Mal so, dass ich mir auch sehr bewusst versuche zu sagen, hey, das ist echt besonders, dass ich hier in diesem Plenarsaal sitzen darf. Und wir hatten nach den Anschlägen in Israel, gab es eine Rede des Antisemitismusbeauftragten Michael Blume im Landtag von Baden-Württemberg. Und ich empfehle sehr, wer die Gelegenheit hat, guckt euch das mal in der Mediathek an. Man kann das nachgucken. Michael Blume findet man sofort. Diese Rede war sensationell. Es war eine großartige Rede. Sie war hochintelligent, sie war emotional, die war ergreifend. Und die hat diese schwierige Situation und was das bedeutet, so gut auf einen Punkt gebracht. Also ich war regelrecht ergriffen von dem, wie das abgelaufen ist. Und dann gibt es die kleinen Highlight-Momente, wo man so denkt, gut, dass man das machen darf. Das sind tatsächlich diese Geschichten, die wir auch in den Bürgersprechstunden erleben. Wenn man geholfen hat, dass es eben nicht zu einer Abschiebung kam. Wenn man geholfen hat, eine Obdachlosigkeit abzuwenden. Wenn man helfen konnte, dass jemand, der relativ verzweifelt ist, Sozialleistungen bekommt. Genau dafür gibt es uns. Das ist unser Job. Und das macht, also es macht nicht immer Spaß, aber es macht wirklich immer Sinn.
Hast du schön zusammengefasst, dass es immer Sinn macht. Du hast jetzt ja auch von relativ vielen Persönlichkeiten selber gesprochen, Lars Klingbeil, Boris Pistorius. Gibt es ja auch zahlreiche Umfragen, wer jetzt der beliebteste Politiker ist. Mhm. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde Boris Pistorius wahnsinnig sympathisch. Hast du im Moment ein politisches Vorbild? Irgendjemand, von dem du denkst, wow, also da könnte ich mir eine Scheibe von abschneiden?
Es gibt von vielen Menschen verschiedene Facetten, die ich gut finde. Ich finde, es ist immer gefährlich, sich eine Person so als Vorbild rauszugreifen, aber ich habe es gerade gesagt. Also nach dieser Woche und nach dem Gespräch in Berlin, ich bin absoluter Boris Pistorius-Fanboy. Wirklich, was für ein guter Kerl, hochkompetent, authentisch und gut, dass wir den an dieser Stelle haben. Aber wenn es so um das Grundsätzliche geht, das für mich Wichtigste in der Politik ist eigentlich immer das Thema Anstand und Respekt. Und ich weiß gar nicht, wie viele von den jungen Menschen das noch wissen, aber Johannes Rau ist für mich jemand, der mit seinem Versöhnen statt Spalten von Anfang an noch in Zeiten, die gar nicht so wahnsinnig polarisiert waren wie heute, der aber da schon verstanden hat, dass es darum geht, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Das war für mich immer auch dann ein Vorbild. Und jetzt von den moderneren Politikern, sie ist zwar keine echte Politikerin, aber ich finde auch Michelle Obama mega, weil die den Satz mal gesagt hat, when they go low, we go high. Also je blöder die anderen werden, umso besser müssen wir halt selber sein. Und das sind so Vorbilder, von denen muss ich, glaube ich, schon was abschauen kann.
Du hast gerade eben gemeint, die Gesellschaft zusammenzuhalten, das findest du sehr wichtig. Das ist ja auch im Endeffekt ein Kernauftrag der Sozialdemokratie. Und wir haben gerade eben hier zwei Fragen reinbekommen. Die eine Frage lautet, die Sozialdemokratie findet national und international immer weniger Zuspruch. Ja. Hat die Sozialdemokratie verlernt, gut zu regieren?
Nein. Also daran liegt es nicht. Also wenn wir irgendwas können, dann ist es gut regieren. Wir haben wirklich normalerweise wirklich gute Leute auf den Positionen. Und im Nachhinein, zum Beispiel auch Olaf Scholz, was hat er alles an Prügel bekommen? Dem hat man sinngemäß vorgeworfen, er würde zu viel nachdenken, bevor er redet. Jetzt erleben wir gerade das Gegenteil. Und dann ist schon die Frage, was heißt denn gutes Regieren? Und wir haben an ganz vielen Positionen wirklich Leute, die das handwerklich und von der Kompetenz her großartig machen. Ich glaube, wir haben als Sozialdemokratie ein anderes Problem. Und das betrifft dann nicht nur uns in Deutschland, sondern wir haben ja ein globales Thema, wenn es um Sozialdemokratie geht. Ich fasse das immer so zusammen. Bis vor einigen Jahren gab es einen Leitspruch, der hat für meine Großeltern gegolten, der hat für meine Eltern gegolten und es hat für alle normalen Menschen gegolten. Die haben nämlich immer gesagt, den Kindern soll es mal besser gehen. Das war vollkommen klar, egal was passiert, aber den Kindern soll es mal besser gehen. Und es hat sich irgendwann gedreht. Daraus ist nämlich geworden, hoffentlich geht es den Kindern mal nicht schlechter. Und was hat es mit der Sozialdemokratie zu tun? Wir als SPD sind eine in die Zukunft gerichtete Partei, die verändern will. Wir wollen nicht, dass Dinge so bleiben, sondern wir sagen immer, wir wollen, dass was besser wird, wir wollen, dass sich was ändert. Wenn aber die Menschen sagen, den Kindern soll es nicht schlechter gehen, dann sind die nicht mehr so veränderungsbereit. Dann sind sie nicht mehr bereit, Veränderungen zu akzeptieren. Und dann ist es als Sozialdemokratie schwierig, eine Antwort zu finden. Dann haben Konservative und Einfache Antworten, weil die bewahren wollen. Die sagen, es soll alles oder es soll so sein, wie es vor 30 Jahren war. Das ist nicht die SPD. Und das wird der schwierige Balanceakt für uns sein, weiterhin eine zukunftsgerichtete Partei zu sein, die auch zeigt, warum es gut ist, dass man an eine gute Zukunft glaubt. Und das aber auch noch in einer Gesellschaft, die gerade irgendwie anders unterwegs ist, in politische Mehrheiten zu bringen. Also, um es kurz zu beantworten, es liegt nicht am Handwerk, sondern es liegt an der Frage, für was braucht man die Sozialdemokratie noch? Und da kann ich auch abendfüllend drüber reden. Aber das müssen wir beantworten. Es ist kein Problem von, wir könnten nicht regieren.
Wofür brauchen wir Sozialdemokratie, ist auch eine gute Frage. Und um noch mehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, du warst gestern bei der AG 60+. Da gab es unter anderem eine PowerPoint-Präsentation, in der auch einige Themen der Landtagswahl erwähnt wurden. Wenn du dir da jetzt ein Herzensthema rauspicken müsstest aus dem Landtagswahlprogramm, irgendeins, es muss auch nicht Arbeitsplätze sichern sein, das ja eigentlich so das Leitthema ist. Welches wäre das und warum?
Ich nehme jetzt eines, das nicht zu den Kernthemen des Landtagswahlkampfs gehören wird. Und es klingt vielleicht komisch, dass ich das so sage, aber ich kann es auch gleich erklären. Ich halte immer noch das Thema Bildung für ein ganz zentrales. Und wir fordern zu Recht die Abschaffung der Kita-Gebühren, weil Bildung fängt nun mal in der Kita an. Das ist keine Aufbewahrungsanstalt, sondern es ist ein Bildungsort. Und wenn Bildung gebührenfrei sein soll, dann muss auch die Kita gebührenfrei sein, weil da beginnt Chancengleichheit. Und das treibt mich wirklich wahnsinnig um. Wie kriegen wir Chancengleichheit hin? In Baden-Württemberg wächst jedes vierte oder fünfte Kind in Armut auf. Das ist eigentlich eine Schande. Und das kriegst du nur mit Bildung geändert. Und deshalb ist das eines meiner absoluten Herzensthemen, sowohl was die Frage der Gebührenfreiheit der Kita betrifft, aber auch die Frage, was gibt es neben dem Gymnasium als zweite Säule im Bildungssystem, damit die Menschen, die ihre Kinder nicht aufs Gymnasium schicken, nicht das Gefühl haben, sie würden was falsch machen. Ich glaube, da haben wir gerade in Baden-Württemberg auch viel zu tun. Also das Thema Bildung wäre das, was ich mir immer rausgreifen würde als Herzensthema.
Und vielleicht beantwortet das auch nochmal die Frage von gerade eben, ob die Sozialdemokratie verlernt hat, gut zu regieren. Die Sozialdemokratie hat, glaube ich, nicht verlernt, gut zu regieren, sondern wenn die Sozialdemokratie regieren würde und dann auch diese Maßnahmen wie kostenlose Kita zugunsten der Chancengleichheit durchsetzen würde, würde es den Kindern in Zukunft besser gehen? Hätten die Kinder es in Zukunft auch besser, als sie es jetzt haben? Und dann würde wahrscheinlich auch die Sozialdemokratie wieder mehr Zuspruch erfahren. Oder was denkst du darüber?
Ja, ich glaube, wir müssen als Sozialdemokratie lernen, dass wir uns auch manchmal selber mehr feiern, wenn wir was erreichen. Also wenn uns das gelingt, und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass wir das erleben werden in einem Koalitionsvertrag im nächsten Jahr, dass zumindest das letzte Kita-Jahr gebührenfrei wird und dass wir einen Einstieg in die gebührenfreie Kita bekommen. Und wenn das so kommen sollte, dann müssten wir alle zusammen erstmal ein Jahr lang feiern. und immer wieder erzählen, dass das nur da ist, weil wir als SPD das immer wieder gefordert haben. Aber was passiert in der Realität? Wir sagen, das haben wir jetzt gut gemacht, jetzt müssen die beiden anderen Jahre aber auch gebührenfrei werden. Und gucken sofort wieder auf das Nächste. Das ist jetzt zum Beispiel auch mit dem Sondervermögen so. Wir haben es geschafft, dass wir die Verfassung geändert haben. Wir haben es endlich mal geschafft, dass wir wirklich einen ganz anderen Ansatz der Finanzpolitik haben, dass jetzt endlich investiert wird in die Infrastruktur. Und was machen wir selber, statt dass wir überall sagen, hey, wie großartig, wir haben die Verfassung geändert, wir haben die Schuldenbremse reformiert. Ich hätte fast nicht geglaubt, dass wir das nochmal erleben. Stattdessen gucken wir schon wieder nach vorne und sagen, ja, ja, das ist schon gut, aber das reicht natürlich nicht. Und ich glaube, das müssen wir als SPD noch viel, viel stärker hinbekommen, dass die Menschen draußen mitkriegen, was das für Folgen hat, wenn die SPD was zu sagen hat. Und auch kapieren, dass das was mit ihrem Alltag zu tun hat. Also ist die klassische Antwort, so Kommunikation muss halt besser sein. Da gibt es auch nicht die ganz einfache Antwort. Aber es geht nicht nur um das gute Regieren, sondern es geht auch darum, klar zu machen, dass es tatsächlich einen Unterschied macht. Und wenn die Dinge im Alltag besser werden, und das ist unser Ziel, dann sollten die Menschen nach Möglichkeit auch wissen, dass es mit uns zusammenhängt, dass die Dinge besser werden.
Stichwort Regieren und wer regiert. Wir haben noch mal eine Frage dazu bekommen. Die Frage lautet, du hast gesagt, dass du dich als junger Mensch oder dass du als junger Mensch Helmut Kohl nicht so gut fandest. Was hältst du oder was hast du auch gehalten von Gerhard Schröder?
Solange er regiert hat, war er super.
Und danach?
Ja, also jeder muss ja selber entscheiden, ob man, wie man im Alter Würde behält oder auch nicht, oder wie oft man heiratet und nicht. Das sind alles zutiefst private Sachen. Aber ich glaube, auch das ist so ein Punkt, was eigentlich für uns als SPD ein Jammer ist. Gerhard Schröder hat echt auch Verdienste für die Sozialdemokratie und für dieses Land. Aber er hat sich halt selber auch viel kaputt gemacht. Es war nicht die SPD, die da einen Fehler gemacht hat, sondern es war schon persönliches Handeln. Deshalb muss es ein bisschen unterscheiden. Den Typ Gerhard Schröder und übrigens auch den Wahlkämpfer Gerhard Schröder finde ich super. Also da kann man sich bis heute was abgucken. Was das für eine Maschine war, wie der Wahl gekämpft hat. Und jetzt dann, wenn man, viele denken dann sofort auch an diese letzte Elefantenrunde, wo er wohl wahrscheinlich ein bisschen zu viel Adrenalin noch intus hatte und der Frau Merkel erklärt hat, dass sie sowieso keine Chance hat. Da hat es dann so ein bisschen begonnen, dass man ein anderes Bild von ihm bekommen hat. Und deshalb unterscheide ich das bewusst. Den Kanzler Gerhard Schröder finde ich bis heute eine starke und wichtige Persönlichkeit der Sozialdemokratie. Und das danach, mein Gott, ist dann eher ein Thema für die Bunte als für unseren Podcast.
Was vielleicht auch eher ein Thema für unseren Podcast ist, eine starke Persönlichkeit der Sozialdemokratie braucht ja bestimmte Charaktereigenschaften, die einen Mensch auch geeignet machen, um in die Politik zu gehen, ja, beziehungsweise die einen Mensch dort auch auszeichnen können. Was würdest du sagen, auch wenn du jetzt so in die Landtagsfraktion der SPD bei uns hier in Baden-Württemberg schaust, welche Charaktereigenschaften von KollegInnen findest du da besonders bezeichnend und welche würdest du dir da gerne für dich selber übernehmen?
Ich glaube, was uns 18, die wir in der Landtagsfraktion Politik machen dürfen, verbindet ist, dass wir alle echt belastbar sind. Weil wenn du eine Fraktion von 18 Personen bist für ein Land mit 11 Millionen Menschen und fast jeder von uns macht ehrenamtlich auch noch Politik, also fast jeder von uns ist auch noch im Gemeinderat, im Kreistag, hat Familie und so, also wir sind echt alle belastbar. Und was diese Fraktion auch auszeichnet, ist, dass sie tatsächlich sehr solidarisch ist. Also die Fraktion geht miteinander total gut um. Und ich kann es euch an einem ganz konkreten Beispiel sagen. Wir haben ja ein neues Wahlrecht bekommen. Und dieses neue Wahlrecht hat bedeutet, dass aus diesen 18, die vorher einfach nur Kollegen waren, vor der Listenaufstellung plötzlich Konkurrentinnen und Konkurrenten geworden sind. Weil es da plötzlich darum ging, wer kommt auf welchen Listenplatz. Und trotzdem sind wir wahnsinnig anständig miteinander umgegangen und haben schon im Vorfeld gesagt, übrigens, wir kandidieren nicht gegeneinander, zum Beispiel. Und das zeichnet diese Fraktion insgesamt aus. Und was ich zum Beispiel am Andreas Stoch bewundere, ist, dass der tatsächlich auch einen unerschütterlichen Optimismus mitbringt. Vielleicht verstehen wir beide uns auch deshalb so gut. Und dass der auch ein zutiefst anständiger Kerl ist, der sehr geerdet ist. Und das trifft auf diese Fraktion grundsätzlich zu. Ich glaube, die sind alle sehr, sehr geerdet. Da ist niemand dabei, der irgendwie abgehoben unterwegs wäre. Und natürlich hat sonst jeder und jede Einzelne auch noch ganz andere Charaktereigenschaften. Und da müsste man jetzt genauer sagen, von wem ich mir dann was abschaue. Aber ich könnte dir zu jedem von meinen 17 Kolleginnen und Kollegen, du kannst mir den Namen sagen und ich kann dir sofort 3 gute Eigenschaften an denen sagen. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich in der Politik.
Definitiv nicht. Vor allem, wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, das sieht manchmal mehr aus wie ein Hauen und Stechen.
Ja.
Dann ist es schön, wenn man da auch menschlich aneinander schöne Eigenschaften findet. Jetzt hast du es gerade eben nochmal aufgegriffen, dass du und aber auch ganz viele Kolleginnen bei dir im Landtag ja auch im Kreistag zum Beispiel vertreten sind oder im Gemeinderat. Eine andere Frage lautet, du bist nicht nur im Landtag, sondern auch noch Kreis- und Stadtrat. Wie bekommst du das unter einen Hut und fällt es manchmal schwer, dass sich die Themen nicht vermischen?
Ich bekomme es unter einen Hut, weil ich nicht alleine bin. Ich habe ein großartiges Team, beruflich und privat. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ich kann das eben nur machen, weil ich ein Team habe, das mir zum Beispiel bei Bürgeranliegen hilft. Dass ich nicht alles, was bei uns ankommt, alleine mache, sondern dass ich Leute habe, die mich da unterstützen. Dass ich eine Familie habe, die das alles mitträgt. Und zwar mit Freude und Gelassenheit. Und die da nicht sagt, jetzt ist er schon wieder weg. Sondern wenn ich gehe, sagt, viel Spaß und komm gesund zurück. Und natürlich fällt es manchmal schwer. Es fällt manchmal terminlich schwer. Also ihr alle kennt es jetzt gerade auch vor Weihnachten. Es ist bei mir natürlich der Kalender furchtbar. Und wir müssen jeden Tag irgendwie 3 Sachen absagen oder 2 Sachen verschieben, um das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und manchmal ist es auch thematisch gar nicht so einfach. Wir haben vorhin über Kita-Gebühren gesprochen. Der Stadtrat Fink hat in Esslingen der Erhöhung der Kita-Gebühren zugestimmt, während der Landtagsabgeordnete Fink sagt, die müssen sofort weg. Und das ist so ein Beispiel, wo man merkt, man kann das dann schon erklären, aber es ist erklärungsbedürftig. Und da gibt es manchmal schon auch Themen, die schwierig sind. Aber nochmal, es geht vor allem deshalb, weil ich auch zum Beispiel in meiner Stadtratsfraktion ganz tolle Menschen habe, wunderbare Stellvertreterinnen, die mich auch da entlasten. Und in der Kreistagsfraktion gibt es auch ganz tolle Leute, an der Spitze der Michael Medler, unser Fraktionssitzender im Kreistag, auch ein großartiger Politiker. Und deshalb geht das, weil da andere sind, die auch bereit sind, was zu machen.
Auch wieder eine schöne Antwort so auf der menschlichen Ebene. Es gibt noch eine letzte Frage hier aus dem Publikum. Schreibt gerne noch die letzten Fragen auf, falls ihr noch welche im Kopf habt. Nick, erklär doch bitte, so wie am 9. November in Denkendorf, wieso der 3. Oktober das bessere Datum für unseren Feiertag ist.
Das mache ich sehr gerne. Ich habe vorhin erzählt, dass es mich politisiert hat, als es zur Wiedervereinigung kam. Und für mich war dieser 9. November ein absoluter Glückstag. Und es geht vielen hier bestimmt auch so. Jeder weiß auch noch, wo er war, als er die Nachricht bekommen hat, die Mauer ist gefallen. Und dieses Glücksgefühl und dieses Aufbruchgefühl. Und ich habe damals als junger Mensch nicht verstanden, warum nicht der 9. November unser Nationalfeiertag ist. Und wenn man sich dann aber mal mit unserer Geschichte beschäftigt und weiß, was am 9. November noch passiert ist, dann kann man sehr, sehr schnell verstehen, dass es eben nicht möglich ist, am 9. November ausgelassen bei Luftballons, Freibier und Ständen gemeinsam Party zu machen. Sondern der 9. November ist der Tag, wo wir eben zeigen, dass wir eine Nation sind, die eine sehr wechselhafte Geschichte hat mit wahnsinnigen Extremen. Wir haben wahnsinniges Leid in diese Welt gebracht und wir haben wahnsinniges Glück in diese Welt gebracht. Und das kannst du am 9. November beides erzählen. Das geht und das muss man auch immer beides erzählen. Und dann hat man die Möglichkeit am 3. Oktober, da darf man feiern. Da darf man wirklich Party machen und darf einfach nur happy sein, dass es diese Wiedervereinigung gab. Und deshalb bin ich heute der Meinung, es ist gut, dass es diese beiden Daten gibt und dass man es getrennt hat.
Dieser Zwiespalt zwischen Zurückblicken, zwischen dem quasi dem Gedenken an das, was nicht schön war und dem Ausblick und der Hoffnung auf das Gute, ist, finde ich, jetzt auch eine ganz gute Überleitung auf die letzte Frage, die ich jetzt an dich habe. Du hast vorhin angesprochen, dass du den Optimismus von Andi Stoch bewunderst und dass du auch glaubst, dass er euch auch deshalb so gut versteht. Und du hast auch gesagt, ich glaube, es waren 1101 Gemeinde mit entsprechend auch Bürgermeisterämtern, die zu besetzen sind. Was würdest du jungen Menschen mitgeben oder auch mittelalten Menschen oder auch älteren Menschen, die sich politisch engagieren möchten, aber vielleicht eher jetzt auch die Jüngeren, die dann auch noch eine politische Karriere vor sich haben. Aus seiner Erfahrung raus, was ist wichtig zu beachten, wenn man in die Politik gehen möchte und wenn man die Welt ein Stückchen besser machen will?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man jedem sagt, geh nicht in die Politik, nur weil du Karriere machen möchtest. Und das klingt jetzt so ein bisschen blöd, wenn ich das sage. Aber ich meine das sehr ernst. Also ich bin nicht damals zu den Jusos und auf die Kommunalwahl ist in Hochdorf gegangen, weil ich gesagt habe, und ich möchte gerne im Jahr 2025 in Neuhausen als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion sitzen. Ich würde mir manchmal so eine Zeitmaschine wünschen. Also ich würde es total cool finden, wenn der jetzige Nick mal dem 14-jährigen Nick sagt, was der so mit 50 machen wird. Das wäre schon cool. Aber darum geht's nicht, sondern ich finde, gerade wenn man sich politisch engagiert, und die allermeisten machen das ja ehrenamtlich, dann mach es deshalb, weil du wirklich was verändern kannst. Und schau, was dir Spaß macht. Ich sag immer, gute Politik macht man nicht mit schlechter Laune. Das bedeutet, du musst gucken, welche Themen mag ich, wo fühle ich mich wohl, und fang auf kommunaler Ebene an. Guck, was kann ich direkt vor Ort machen. Ich glaube nicht, dass du einen Änderungsantrag für den Landesparteitag schreibst und dadurch das Landtagswahlprogramm geändert bekommst und dass dadurch die Welt besser wird. Das kann auch mal passieren, aber ich finde konkret vor Ort, das macht dann auch am meisten Spaß. Und schau immer, dass du selber authentisch bleibst. Also verbieg dich nicht, egal auf welcher Ebene, für die Politik. Mach das nicht, weil irgendjemand das erwartet, sondern am besten sollte man so bleiben, wie man ist. Und guck nach Menschen, mit denen du das gemeinsam machst, weil du nichts alleine erreichen können wirst. Das sind so die Ratschläge, die ich mitgeben würde. Und da ist eigentlich egal, wie alt man ist. Ich finde, das geht auch noch, wenn man in eine Lebensphase kommt, wo man einfach auch mehr Zeit hat zum Beispiel. Wenn man beruflich vielleicht nicht mehr so eingespannt ist und nicht mehr so das krasse Familienleben hat. Auch dann lohnt es sich total, sich politisch zu engagieren. Weil am Ende jeder, der sich insbesondere auch in der SPD engagiert, leistet einen Beitrag dazu, dass diese Demokratie funktioniert. Und da gibt es ja kaum was Schöneres.
Finde ich, ist jetzt ein schönes Schlusswort für den Podcast. Authentisch bleiben, sehr wichtig. Ich möchte als Juso-Kreisvorsitzende auch noch kurz dazu erzählen. Also ich fand es sehr wichtig, dass wir beim Landesparteitag die Änderungsanträge da geschrieben haben. Ich glaube, dass diese Debatte einfach auch wahnsinnig wichtig ist, auch jetzt wichtig wird, auch vor der Landtagswahl am 8. März. Natürlich an der Stelle beide Stimmen SPD wählen, an alle, die das jetzt auch hören. Ich glaube, das ist wichtig, damit die Demokratie am Laufen bleibt und damit dann auch die Sozialdemokratie wieder stärker wird. Und in dem Sinne, muss ich sagen, freue ich mich sehr auf den Wahlkampf. Freuen wir uns, glaube ich, alle sehr auf den Wahlkampf. Wünschen dir da natürlich alles Gute, ganz viel Erfolg. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode. Danke, dass du heute mitgemacht hast. Danke, dass du dich überraschen lassen hast von den Fragen. Man muss dazu sagen, Nick kannte keine der Fragen, die ich ihm jetzt gestellt habe und die hier jetzt auch gestellt wurden. An der Stelle auch danke für die Fragen hier aus dem Publikum. Genau. Und dann freue ich mich auf die nächste Podcast-Episode.
Vielen Dank. Dankeschön.